Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem Zeitgeist, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und der heutige Gast, der hat ein Berufsleben geführt, das nur ganz wenige Menschen auf diesem Planeten erleben dürfen und für das sicher auch nur die wenigsten geeignet sind. Als Leibwächter hat er die bekanntesten Köpfe unseres Landes beschützt und das bis in Zeiten zurück, die für junge Menschen längst tiefste Geschichte sind. Angela Merkel, Gerd Schröder, Walter Momper und sogar Willy Brandt. Er stand Menschen beiseite, die in der Zeit des deutschen Herbstes Ziele der RAF waren. In Afghanistan musste er mit ansehen, wie ein Kollege sein Leben wegen einer Sprengfalle verlor. Seit rund 10 Jahren genießt er seine Rente auf Mallorca. In einem Buch hat er seine Erlebnisse festgehalten. Bei uns in der 16. Folge von In Arbeit herzlich willkommen Rainer Schanz.
Hallo Rainer, grüß dich.
Hallo.
Glück auf aus Bochum. Wo holen wir dich gerade weg? Wo hängst du?
Ich bin in Recklinghausen, bin so 4 Wochen zuständig für die Fanzone auf Gelsenkirchen.
Okay.
Im Nordsternpark und bin da im Koordinationszentrum und bin da so ein bisschen ja als Einsatzleiter und Berater für eine Firma meines Freundes und dort hat mich gebeten, ob ich hier ein bisschen mitmache, bei ihnen unterstütze. Da sage ich natürlich, wenn der Freund ruft, nicht nein, stelle mich da gern zur Verfügung. Und so ist es zurzeit, ja, da halte ich so ein bisschen die Verbindung zwischen Polizei, den Rettungsdiensten, Polizei, Sanitätern und auch dem Veranstalter und das alles gut läuft und auch sicher ist.
Sehr schön. Also aus meiner Heimatstadt heraus, Recklinghausen, rein in die Fußball-Europameisterschaft. Wer wird Europameister? Was ist dein Tipp?
Ich glaube, das entscheidet sich am Freitag schon. Also morgen, entweder Spanien oder Deutschland. Ich hatte immer so einen kleinen Außenseiter-Favorit, hat man mich belächelt, okay. War die Schweiz. Man sieht, hier ist schon gut gekommen, also weit gekommen, drückt den Schweizern die Daumen. Ich bin immer so ein bisschen für die Underdogs. Das sieht man an meinem Verein im VfB Bochum und da fühle ich mich am wohlsten. Da sind die Erwartungshaltungen immer gewünscht, aber nie zu hoch angesetzt. Und das ist immer gar nicht so. Da kann ich am besten umgehen. Natürlich auch der FC Bayern München als Partnerverein des VfB Bochum. Und ja, die Fanfreundschaft, die da steht, die macht man natürlich auch mit. Ja.
Du bist in Berlin geboren, mittlerweile auf Mallorca und hast die ganze Welt bereist. Und bist wie ich, mein Seelenverwandter, VfL Bochum-Fan.
Ja.
Wie kommst du denn zum VfL Bochum? Erzähl.
Ja, also als ich pensioniert worden bin, da sprach sich natürlich auch in Deutschland rum, weil ich ein bekannter Hund war. Und der Andreas Rösner, seinerzeit oder immer noch der Sicherheitsbeauftragte des VfL Bochum, besuchte mich zu Hause und wir gingen einfach essen, dann gab es den Handschlag und dann von da an habe ich mit der Arbeit beim VfL Bochum als Stellvertreter, Sicherheitsbeauftragter. Und ich habe das so 4 Jahre lang gemacht, bis Ende Ära Peter Neururer. Und dann hat meine Frau gesagt, so jetzt ist Zeit, Junge, jetzt gehen wir auf die Insel. War ihr Herzenswunsch und den musste ich nun auch irgendwann mal ihr erfüllen, nachdem sie mir sagte, ich habe mehr blau-weiße Klamotten im Schrank als normale Sachen. Sie ist ja Bochumerin, natürlich ja. Mal mit einem Lächeln, aber so war es letztendlich. Denn wir wurden natürlich immer genauso eingekleidet wie die Mannschaft und von daher war es immer sehr, sehr, sehr viel. Ja. Aber man hat sich wohl.
Ja, schöne Verbindung zwischen uns beiden.
Wenn ich nie wieder müssen und wenn die mich anrufen, ich will immer, glaube ich, sofort wieder gucken, wie ich hinkomme, müsste halt immer den Flug planen.
Das ist eine Herzensangelegenheit.
Ja, da kann man ja angesichts der EM einen Sicherheitsexperten mal fragen. Wieso ist das eigentlich so einfach geworden zu flitzen? Oder wie neulich geschehen, wo da einer ins Gebälk vom Stadion geklettert ist, dieser Maskierte, der da rumgekraxelt ist. Wie kann das sein?
Wir lassen sich immer die verrücktesten Sachen einfallen. Ich sage genauso mit den Pyro-Sachen. Also wie, wenn die durchsucht haben, wieso sind die Sachen drin? Ja, weil sämtliche Körperöffnungen dafür gedacht sind, die Sachen mit reinzunehmen. Wir gehen danach auf Toilette und dann sind die Sachen wieder da vor Ort. Wissen wir alle, oder die Ordner nicht richtig kontrollieren und so weiter. Ist natürlich auch immer mit dem Augenzwinkern zu sehen. Aber letztendlich geht es um unsere aller Sicherheit. Und da muss man Kompromisse schließen. Wenn so viel an Personal benötigt wird, dann hat man natürlich auch unter Umständen Leute da, die das nicht so gewissen hätten. Ich wage mich da mal bei Fenster zu gehen, aber es ist so. Ich sehe es jetzt hier auch wieder. Jetzt manchmal Leute unterwegs, wo ich sage, yeah. Die versuchen alles, aber wenn du in der Schule immer bei Tätnis essen hast, hilft dir später im Leben. Ja, und die Verrückten unter den Hallendach klettern. Also die, ey, kannst du zufrieden, dass er nicht abgeschossen worden ist. Dass sie den nicht runtergeholt haben da. Der müsste euch dankbar sein. Ja. Also da wird die Polizei mittlerweile ganz angespannt natürlich, aber auch mit einer großen Umsicht und Vorsicht, dass sie ihn nicht gemacht haben. Ja, Deutschland ist da wirklich ein bisschen zurückhaltender. Wir überlegen auch nochmal 2-3 Mal, wegen der Abrechtsgüter oder eine Abwägung macht man da. Aber ich hoffe, er wird auch mal so bestraft, dass er sieht, dass es kein Kinderbus da ist, wo er hingeht. Er geht ja zu einer EM, wo die ganze Welt draufschaut, sicherheitsmäßig einen hohen Anspruch hat. Und dann macht er sein Kokolores. Also ich finde das schon so ein bisschen. Ja, hoffentlich kriegt er durch die Strafen überlegt, wie er das macht.
Wenn deine Meinung bzw. dein Wissen heute noch so extremst gefragt ist, dann bedeutet das, dass du damals im Job eine ziemliche Granate warst, höchstwahrscheinlich. Ob deiner Vita wird das so gewesen sein. Aber
erzähl ich mal selber nicht so, da müssen andere.
Ja, das tun wir, heute. Aber die Frage, die sich mir stellt, bei In Arbeit ist es ja so, dass wir über Leidenschaft, Passion und Berufung sprechen. Gibt es Schlüsselqualifikationen oder eine Spezialfähigkeit, die dich dazu befähigt, diesen Job zu ergreifen, machen zu dürfen? Oder gab es was, wo man sagte, dafür, da gibt es nur den für und das ist der Rainer Schanz?
Nein, das möchte ich nicht. Möchte ich von mir nicht behaupten. Ich sage schon, dass es mir bestimmt leichter fühlt als manchen anderen, gewisse Einsätze vorzubereiten, wenn wir mit dem Kanzler und der Kanzlerin weltweit unterwegs waren. Sicherlich kommt auch daher, dass ich lange genug mache schon und ein bisschen Erfahrungspotenzial habe. Wer, wann, wo und wie zu fragen ist, der Umgang mit dem Bundespresseamt, Auswärtigenamt, Bundeskanzleramt, anderen Polizeidienststellen weltweit, liegt mir natürlich denn oder lag mir damals natürlich sehr, aber Erfahrungswerte, die würdest du genauso können, wie viele andere auch, eine gewisse Grundkonstitution muss vorhanden sein, natürlich auch vom Intellekt her, vom Körperlichen auch, du musst dir das Anforderungen erstellen, aber die sind alles trainierbar. Bieten Spezialeinheiten auch mal so Spezialdienststellen, da wird trainiert. So. Und dann kannst du das auch. Ja, ob ein Auto fahren ist, ob ein besonderes Schießen ist, ja, ob das ein bisschen Selbstverteidigung ist und so weiter. Und so. Das kannst du nachher, weil du es oft machst. Das wiederholt sich. Ne? Das ist alles kein Hexenwerk. Das Wichtigste ist immer, du musst erstmal drin sein. Und wenn ich ihn ja zum Blöd anstelle, ist, dann passiert da auch nichts weiter. Aber es ist so nicht jedermanns Sache. Ich gerade sehr familienfreundlich, muss man auch dazu sagen. Die gescheiterte Existenzen sind da entstanden. Ja, die gescheiterte Existenzen nicht, aber.
Ja, da sind Ehen in die Brüche gegangen, sagen wir es, wie es ist, ne?
Ja, ja, doch, die hast du ab und zu mal Kollegen, da schießt du eine Kugel im Kopf, hast du auch schon mal. Da ist die nervliche Anspannung weit ab von zu Hause. Ach, das ist schon mal. Da musst du auch ein bisschen, ja, Charakter besitzen und dann. Dann musst du durch und dann ist das gut.
Ja, und gerade bei solchen Themen, Rainer, ne? Also du sagst auf der einen Seite natürlich, ja, du musst die sportliche Fitness haben, du musst Auto fahren können und das kriegst du alles beigebracht und auch trainiert. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch eine gewisse Art von Stressresistenz, Resilienz, all diese Dinge, Wachsamkeit, Situation einschätzen und wahrnehmen zu können, nicht gleich überzureagieren und den Vogel vom Dach zu schießen, wie du es gerade eben sagtest, sondern Ruhe zu bewahren, vielleicht ein Stück weit trainierbar sind, aber da musst du schon Gutes bringen, um den Job überhaupt ausüben zu können. Was meinst du, warum hast du das gehabt oder woher hast du das?
Bei mir war es so ein Zufall. Also ich war damals so Zivilfahnder, als normaler Polizeibeamter und hatte mit einem anderen Kollegen im Einsatz geholfen, wo er dahin war, ein ausländischer Mitbürger, der hat auf den Kollegen eingedroschen. Und war mich dann ordentlich mit dem Herrn da. Hab den dann Patron gehauen, den zum Paket geschnürt, das Auto geschmissen und dann mal Thema durch. Der Kollege kam aber ins Krankenhaus für Behandlung. Damals war es so, dann wurde der Fernmelderweg, ja, so die Ticker mal, die man gegangen, die Lochstreifen. Das war ja noch nicht so weit mit Telefon und Handy und ja, auf dem Fernmeldeweg musste dann damals im Mittel und dann ein Kollege im Krankenhaus hat sich versorgt wird und das hat die Polizei nicht gekriegt. Und auch natürlich meine Führung und die kamen dann zu mir auch Freitag Nachmittag mich bedankt für den Einsatz, weil ich auch zum wiederholten Male solche Sachen gemacht habe, so eine Festnahme. Ja, und war ein besonderer Kollege, war damals ein Kollege vom SEK, der hinter die Ohren gekriegt hat. Und dann hat man mir gesagt, Schanz, Sie können sich was aussuchen. Sie haben es damals noch. Brauchte ich mal den Bewerbungsweg machen. Sie können so ein paar Sogschützer zum Sondereinsatzkommando. Und war ich aber Fußballer natürlich durch und durch, hatte natürlich auch eine Verletzung, Kreuzband-OP. Heute kennt man halt mit dem Patella, der ist nicht mehr so groß. Patella, ich bin Patella gewesen. Also bei mir waren auch so richtig die Beine aufklappen, in der Ecke stellen, fertig machen, wir zuhören. Und da habe ich gesagt, Mensch, da den Grund, der da war, ist egal, 3 Monate, Mensch, jeden Tag volle Pulle, da habe ich nach 2 Tagen so ein Knie. Der nächste Personenschuss, da ich vielleicht nur 3-mal eine Woche Sport, habe ich immer einen Tag Regeneration. Da kann ich einen Tag zu Hause, geht die Zähne mit Eisbein rauf, und dann holt sich das und jetzt passt er wieder voll. Und so habe ich es auch gemacht. Und war eigentlich auch die richtige Entscheidung für mich. Ich bin also rundum ein glücklicher, zufriedener Mensch und habe eine tolle Frau, gesunde Kinder und mir geht's eigentlich blendend.
Ja, und du hast ja auch was erlebt, ne? Machen wir uns nichts vor. Wenn man über Erleben spricht, dann fällt mir eins direkt ein, und zwar vom Deutschen Herbst bis zum Agentenaustausch auf der Klinikerbrücke, wo du heute noch Führung gibst, ne?
Ja.
Erzähl doch mal, die heutige Jugend, viele unserer Zuhörer von In Arbeit, können sich gar nicht mehr vorstellen, was so ein Agentenaustausch ist, welche Brisanz das damals hatte und was da für Schmackes hinter war, ne? So im negativen Sinne auch. Also erzähl mal, wie lief das ab? Wie wurdest du darauf vorbereitet? Wann hast du mitgekriegt, ey, ich Schanz bin dabei, so? Erzähl mal.
Naja, war Zeiten des Kalten Krieges noch, klar. Und bahnte sich an in der politischen Landschaft, dass der Agentenaustausch sich anbahnte. Und in der Klinikerbrücke von der Seite aus, von Westberliner Seite aus zur Klinikerbrücke, hat man dann schon von beiden gesehen, hunderte, aber fast unzählige Campingfahrzeuge, wo die Journalisten drin geschlafen haben, auf den Campingbus, da haben die ihre Stative gebaut, die haben gewartet, wann geht's los? Sie wussten es ja nicht. Und einmal, eines Tages, ich war beim amerikanischen Botschafter, beim Personenschutz, Richard Bird, ein toller Mann, und dann fuhren wir los. Wir haben sie getroffen am Generalkonsulat in Berlin-Dahlem. Und normalerweise saß ich mal vorne rechts beim Botschafter, im gepanzerten Fahrzeug, aber da war ja immer noch alliiertes Recht. Und nur die Alliierten durften ohne Kontrolle in den anderen, die jeweils anderen Teil der Stadt. Heißt, die Russen konnten mit ihrem russischen Auto in Berlin durch die Gegend fahren, West-Berlin, die Amis in Ost-Berlin. Aber ich als Bewaffneter durfte das natürlich nicht, bewaffneter Polizist. Ohne weiteres. Nun hat sich dann ein Soldat auf meinen Platz gesetzt und ich fährte da hinten im Begleitfahrzeug. Und da sind wir los an den Bringeristen vorbei, als wir eintrunken, direkt auf die Niederbrücke. Und wir hinterher, da scheiß man auf den alliierten Status. Ich bin heute dabei, ich mache Geschichte. So ist das. Bei 24/25 haben wir halt schon egal gesagt. Wir sind takt, das ist doch irre spannend. Und naja, und dann war ich mitten auf der Niederbrücke, genau in der Mitte, war da mitten bei, hab mich halt angeguckt. Zum Leidtragen der Presse, die haben mich, ich stand mir ein bisschen im Bild. Ja? Und auf der anderen Seite wollten wir unseren Job so ein bisschen machen, denn die Juristen, die waren sich weit weg und haben immer gepfiffen und gerufen. Also, jeder wollte sein Objektiv und mit seinem Objektiv das beste Foto machen. Da haben sie auch alle gekriegt. Die Schreie ist ja immer.
Aber verstehe ich richtig, du warst da auf der Brücke unbewaffnet?
Ja, da gibt es auch Bilder. Wenn du guckst, hier Internet, Rainer Schanz, brauchst du Rainer Schanz googeln, dann machst du alles.
Wie bist du denn dann an die Waffe gekommen? Du durftest ja nichts mit rübernehmen.
Ja, die habe ich gefragt. Also der Hefragen, war mir an dem Tag wirklich egal. Ja, ja, und dann ging das los und wurde, glaube ich, 5 gegen 3 so weit. Dann war ich 5 gegen 3 getauscht. Also 5 für westliche Haft nach dem Osten hin und 3 aus dem Osten nach dem Westen. Plus Scharansky. Scharansky war ein Bürgerrechtler der UdSSR. Der wurde extra ausgetauscht. Den haben die zuerst freigelassen und dann erst die Agenten. Mit der Begründung, weil er war ja kein Agent, er war ein Dissident, ein Bürgerrechtler und so weiter. Den haben sie praktisch zuerst ganz alleine. Haben aber, um das schon peinlich wirken zu lassen, in den Gürtel weggenommen. So dass er, wenn man die Bilder nochmal sieht, wenn ihm eingespielt wird, dann sieht man, wie er sich die Hände vor die Hüfte hält, also vor dem Bauch hält. Bei ihm saß die Hose schwer. Die wollte ihn, also die Stasi wollte ihn in der Öffentlichkeit so ein bisschen losstellen. Wir haben ihn da entgegeneinander Botschaft, hat ihn dann direkt ins Auto und da sind wir auch schon los. Der Agentenaustausch ist nebenbei gelaufen. Ja, ich will es nicht. Ja, die aus dem Bus raus, die anderen am anderen Bus rein. Und ja, also wir sind dann los und dann fuhren wir von der Wegerbrücke direkt Richtung Flughafen Tempelhof. Und ich habe mich gewundert, weil es war zu dieser Zeit eigenartig, dass wir verfolgt wurden vom Motorradfahren. Das ist eigentlich immer nur Paris und London üblich, so die Paparazzis, wenn die verfolgt. Aber dann hatten wir die auch, aber sind ein bisschen geschickter gefahren, sodass sie nachher nachließ. Und dann haben wir auch aufgegeben, haben wir ein paar Kapriolen gemacht und dann war das für die mal erledigt. Und sind dann, wir kamen dann nur rein, da war eine kleine Maschine, ging an Düsenjet von amerikanischen Botschafter. Ich weiß nicht, ob ein Challenger war oder so ein kleines Ding. Und rein und beim Abflug ist der Reifen geplatzt.
Nicht dein Ernst.
Große Bremsung und ausrollen und wieder zurück. Dann war er einen Tag in Freiheit im Westen und der machte Pump. Ja. Also, dann nochmal kurz zurück in den Rückbereich. Dann haben wir den Reifen gewechselt vom Flieger und dann ist er beim zweiten Versuch dann Richtung Düsseldorf abgeholt, auch glücklicherweise gut gelandet. Und letztendlich ist er dann nach Israel und ist dort Handelsminister geworden. Im ersten Ministerposten und im zweiten wurde er Minister ohne Aufgaben. Also ein Traumjob. Du bist jetzt Minister, aber brauchst nichts machen. Hat schon mal mystisches Agentenmäßiges und. Ja, war eine schöne Sache.
Ja, krass, dass du dabei warst. Ne? Deshalb habe ich das jetzt auch gerade eingeworfen, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass dem ein oder anderen Hörer von In Arbeit gar nicht bewusst ist, was das, du hast gerade eben gesagt, lass mich in Ruhe, ich will hier Geschichte schreiben, ich mache mein eigenes Ding, ich fahre hier durch. Dir war damals schon klar, hier wird jetzt Geschichte geschrieben und kann sich heute keiner mehr vorstellen. Hoffentlich sind wir nicht auf dem Weg, uns wieder das vorstellen zu müssen. Aber du hast gesagt, da hast du Geschichte geschrieben. Es gab auch mal eine Situation, die Olli gerade eingangs erwähnt hat. Ich glaube, die ist hier extrem negativ im Hirn geblieben, wenn nicht sogar die negativste. Unter deinem Kommando ist in Afghanistan ein Kollege ums Leben gekommen. Erzähl mir, was das mit dir gemacht hat und hat dich das nachhaltig geändert oder hat das was verändert in dir, an dir, mit deiner Arbeit?
Nein, das hat es nicht, überhaupt nicht, weil das ist ja die Einstellung, dass du immer damit rechnen musst, dass du verletzt wirst oder getötet wirst. Das ist eine Einstellung. Das ist, was heute, weil es heute an der Jugend zu vermisse, die Werte. Ja, die Werte, den Anstand, der Respekt. Ich sage immer, mein Eid hat kein Verfallsdatum.
Ja, du hast recht. Der Podcast von der Expertiv, ich mit meiner Firma, mit der Zeitarbeit und mit der Personalvermittlung. Wir sind werteorientiert unterwegs, rekrutieren, wertebasiert und bei uns geht auch nichts ohne Werte, weil wir meinen, dass das für dem, was gerade hier passiert, Thema Digitalisierung, Schnelllebigkeit und, so das Zünglein an der Waage ist. Zumindest ist das unser Empfinden und wir wollen das so. Ob andere das genauso sehen, ist jetzt erstmal sekundär. Würdest du sagen, der Mehrwert heute unserer Sendung ist, dass du sagst, Freunde, achtet mehr auf Werte oder besinnt euch wieder auf eure Werte?
Naja, das wäre eine gute Voraussetzung. Die Werte ist, glaube ich, der Grundsatz unserer Kultur. Und die geht meiner Ansicht nach zur Zeit etwas verloren. Einer Hinsicht, ich sehe es auch an meinen Kindern, die Handysucht ist Wahnsinn. Verlieren den Raum oder den Blick für die Realität. Ich wage auch zu behaupten, dass das nicht intellektuell sehr förderlich ist. Sicherlich schon, wenn ich mich bei Google ein bisschen belese oder andere Sachen, wo ich was mitnehmen kann, ist ganz klar. Aber wenn ich ganz sage, nur mit Schminktipps oder von irgendwelchen Influencern, dass ich dafür Menschen sehe, dann muss ich mir wirklich angucken, die wissen und können nichts. Gut, die sagen, die verdienen bestimmt eine Menge Geld damit. Ja, sagen die gönnen, ich bin bestimmt nicht neidisch, ich finde das gut. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass da unsere Jugend ein bisschen auf der Strecke bleibt. Die verlieren diese Werte.
Wir versuchen von den Partnerunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, erstmal zu gucken, welche Werte trägt das Partnerunternehmen denn in sich und welches hat der Kandidat. Ja, und dann gucken wir, gibt es eine gewisse Kompatibilität. Daran scheitern ja die meisten Arbeitsbeziehungen, weil der eine was möchte, was der andere nicht geben will und umgedreht. Ja. Aber kommen wir nochmal zu deinen Kindern. Du hast jetzt zweimal in den Raum geworfen. Du hast 5 Kinder, ein Sohn ist Polizist geworden. Was hast du denen mit auf den Weg gegeben? Bei all dem, was du mitgekriegt hast, sowohl positiv als auch viel negativ.
Ja, also der glaubt dem Papa immer nicht so viel. Ich habe ihm alles mitgegeben, habe ihm auch den Weg geebnet für den Personenschutz oder für bestimmte Dienststellen. Ja, da war alles schon möglich und eingetütet, aber mein Sohn ist nicht der Schnellste in seiner Entscheidungsfindung. Hochintelligent, ja, hat auch seine Abi-Rede erhalten, ohne ein Stück Papier, ja, vor allen Leuten. Mir ist das immer nicht so leicht gefallen. Ich musste mich ein bisschen hinsetzen, aber habe gesagt, sei fleißig, mach das anständig und sei immer der Erste. Lass dich ein paar Dinge einfallen.
Ja, wo wir wieder bei Eifrigkeit und Emsigkeit wären. Ne? Die Kollegen, die eifrig sind, die proaktiv nach vorne gehen. Aber du musst nicht immer der Hellste sein. In dem Fall ist es natürlich schön, hell zu sein. Aber ich glaube, über Fleiß kommst du auch ans Ziel.
Ja, was ich immer sage, da lächelt der Papa, kann ich das heute nicht machen? Du konntest du früher machen. Ich sage, Mann, wenn er frech wird, dann gibt's das voll 12.
Ja, du hast in einem deiner letzten oder in einem letzten Podcast, den du gedreht hast, bei einem Kollegen von mir, hast du auch davon gesprochen, dass du damals als Polizist schon gemerkt hast, dass es zu einer Verrohung kommen wird, die jetzt, so sagtest du, das Ausmaß sieht man jetzt. Wie gehst du damit um oder beziehungsweise wie siehst du das? Ich meine, Zahnpasta aus der Tube raus ist einfach, wieder zurück und dein Sohn sagt, ja, Klienten da was vor die Fresse hauen, geht nicht. Du wirst hier Social Media immer aufgenommen, jeder hat sein Handy dabei. Wie würdest du mit der Situation umgehen, wenn du da noch für zuständig wärst und wie siehst du die Situation allgemein?
Es ist ja wirklich so, dass ich meinem Jungen auch manchmal recht geben musste. Man hat ja auch keinen Rückgrat mehr von der Politik, als auch von der Judikative. Ja, ich gebe ihm da recht, aber ich bin halt ein anderer Bursche. Bei mir immer anders reagiert, immer anders. Vielleicht hat er da recht mit seinem Handyaufnahmen, aber mir wäre heute auch egal. Das ist mir egal, ich bin im Gefängnis. Weil ich damit sagen will, man muss den Leuten anders begegnen. Kann nicht sein, dass wenn ich jetzt in den 80er Jahren habe ich das vorausgesagt, weil in den 80er Jahren hast du auch mit demselben Klientel zu tun gehabt, wie sie heute auch vorhanden sind.
Wenn du dir das zu Gemüte führst und dir anschaust, ist die Sicherheit der Beamten in Deutschland eigentlich noch gewährleistet?
Ich sag mal, die Sicherheit der Beamten ist schon gewährleistet, aber der ist das Resultat von solchen Umständen, die die Politik geschürt hat. Kann so nicht weitergehen. Deswegen bin ich aber kein Rechter. Ich bin doch ein normaler Mensch, der sagt und abdehnen kann, hey Leute, bis hier und nicht weiter. Jetzt kriegen wir nicht mehr in den Griff. Der Multiplikator der Geburtenregelung ist schon so extrem hoch. Ja? Und das ist so, die Leute, die jetzt hier sind, mein Gott, ist gut, es gibt wirklich wunderbare Menschen. Ja? Aber es gibt auch welche, die sind nur geduldet. Die sind hier, obwohl sie abgeschoben werden müssten, sind die noch hier und begehen Straftaten. Kann euch das in der Sache sein?
Jetzt bist du auf Mallorca. Was treibst du auf Mallorca, beziehungsweise wie verbringst du deinen Lebensabend?
Ja, meine Frau hat ein Immobilienbüro, wir haben ein Geschäft mit ein paar Angestellten und dann vermieten wir, verkaufen wir Wohnungen, Häuser. Und ich bin halt viel unterwegs. Ich bin dann mal viel angefragt zur Sendung und Fernsehen, Hörfunk. Immer ein Witz, wenn irgendwas passiert in Deutschland, dann stehen die EB-Teams morgens bei mir am Gartenzaun und dann ist Schluss. Die wollen ein erstes Statement von mir haben, bevor ich die Investition äußere. Ganz witzig manchmal, ja, oder RTL Nachtjournal und so weiter.
Ja, aber ist doch auch schön, Rainer, oder? Das zeigt ja auch erstens, dass du für das, was du damals getan hast oder jetzt auch noch tust, Respekt, den hast du dir erarbeitet. Ne?
Naja, aber manche sehen es natürlich auch kritisch.
Ne? Ja, wie man gerade eben gemerkt hat. Ne?
Ja. Ich rede ja nicht über mein Erlebnis, aber ich rede niemals über detaillierte Sachen von Schröder und Merkel oder sonst, das macht man ja nicht.
Nee, wir haben gerade über Werte gesprochen, Rainer. Ganz bewusste Entscheidung von mir jetzt im Podcast nicht zu fragen. Kannst du mir mal erklären, wie viel Gerhard Schröder am Abend getrunken hat oder ob Angela Merkel eine Beinprothese trägt oder was auch immer. Das gehört hier nicht hin. Ich denke, da gibt es auch so einen Ehrenkodex und wenn nicht, dann ist der auch in deiner Wertekultur verankert, das einfach für dich zu behalten und damit soll es dann auch gut gewesen sein. Ne? Deshalb habe ich keine einzige Frage dahingehend gestellt. Aber Rainer, mega. Hat Spaß gemacht, dir zuzuhören und deinen Anekdoten. Mir war es auch wichtig, mal hinter die Kulisse zu gucken, wer ist Rainer, wofür steht er, welche Werte, das hast du mehr als klar erklärt.
Wenn man Geschichte erleben und Geschichte machen und seinen Beruf optimal ausüben möchte, dann ist das theoretisch jedem möglich, der sich wirklich drauf einlässt, der, wie du gesagt hast, erstmal drin ist und dann macht und macht und macht und besser wird. Und dann irgendwann kommt man an den Punkt, und das gilt für viele Berufe, wo man weiß, wen man, wann, wie, warum fragen kann wegen etwas. Also Netzwerk und Vitamin B ohne Ende. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn dazu noch klare Werte kommen und klare Haltungen, die man angstfrei vertritt und den Rücken gerade macht, dann ist man Rainer Schanz oder auch jemand anders mit Rückgrat.
Rainer, ich würde mir wünschen oder beziehungsweise ich würde mich freuen, wenn ich auf Mallorca bin. Wir treffen uns auf dem Kaffee. Du kennst ja Mallorca mittlerweile wie deine Westentasche. Oder sollte ich mal in den Genuss kommen, so viel Geld zu haben, mir eine Immobilie auf Mallorca kaufen zu wollen. Ich weiß, an wen ich mich wende. Danke, dass du heute da warst. Danke, dass du in Arbeit warst.
Ja, natürlich.
Bleib so busy, ja. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Pass auf dich auf. Liebe Freunde, das war die 16. Folge von In Arbeit. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen. Es war spannend. Mir hat es mega gefallen. Olli wahrscheinlich auch, wie immer. Daumen hoch, ja, sehe ich an dieser Stelle. Teilt, like, werdet Follower. Ganz wichtig, wenn ihr selber mal Gast werden wollt, schreibt mir eine Mail an info@expertiv.de. Rainer, danke dir nochmal. Passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit.
Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertiv. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottnick. Eine Produktion von Westwind Stories.